SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Frieden im Gazastreifen. Die Terrorgruppe Hamas will alle Geiseln, die sie noch festhält, heute freilassen. Die Übergabe wird nach israelischen Regierungsangaben am frühen Morgen erwartet. Im Gegenzug sollen fast 2000 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen. Ebenfalls heute soll ein Nahost-Gipfeltreffen in Ägypten stattfinden, an dem viele Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Auch US-Präsident Trump, der hat sich in der Air Force One auf den Weg in die Region gemacht. An Bord des Flugzeugs äußerte er sich optimistisch, berichtet Martin Ganselmeier.
Der Krieg ist zu Ende, sagte Trump, und der Wiederaufbau Gazas werde bald beginnen. Erneut dankte der US-Präsident den Regierungen von Katar, Ägypten, der Türkei und Saudi-Arabien. Netanyahu verteidigte er gegen Kritik im eigenen Land. Netanyahu habe einen sehr guten Job gemacht.
Zunächst will Trump heute nach Israel reisen. Am Mittag geht's dann weiter nach Sharm el-Sheikh in Ägypten. Dort waren Waffenstillstand und Geiselfreilassung ausgehandelt worden. Nun soll es einen Friedensgipfel geben. Einzelheiten von Moritz Behrendt.
Bundeskanzler Merz hat sich angekündigt, ebenso wie Frankreichs Präsident Macron und die Regierungschefs aus Italien, Großbritannien und Spanien. Teilnehmen werden auch UN-Generalsekretär Guterres, der türkische Präsident Erdogan, der jordanische König und andere Staats- und Regierungschefs aus der arabischen Welt. Entscheidende Akteure fehlen jedoch voraussichtlich. Die israelische Regierung teilte mit, sie werde nicht zu dem Treffen kommen. Auch die Führung der Hamas habe nicht geplant, an dem zeremoniellen Akt teilzunehmen, heißt es in Medienberichten. Der Blick in Sharm el-Sheikh könnte sich auf die Punkte von Trumps Friedensplan richten, die noch nicht ausverhandelt sind. Die Modalitäten einer Entwaffnung der Hamas, der Wiederaufbau des Gazastreifens und die Pläne für eine Nachkriegsordnung in dem Palästinensergebiet.
Nochmal kurz zurück in die Air Force One. Trump hat sich dort auch zum Krieg in der Ukraine geäußert und dem angegriffenen Land die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt. Sollte der russische Präsident Putin den Krieg nicht beenden? Er denke, dass er darüber mit Putin sprechen werde, so Trump. Mit den Tomahawk-Raketen könnte die Ukraine Ziele tief im Landesinneren Russlands treffen. Im politisch unruhigen Frankreich hat der gerade erst wiederernannte Premierminister Le Cornu eine neue Regierung zusammengestellt. Das hat der Élysée-Palast am Abend bekannt gegeben. Wieder dabei sind unter anderem Außenminister Barrot, Justizminister Darmanin sowie Wirtschafts- und Finanzminister Lescure. Paris-Korrespondentin Julia Borutta über die Frage, ob Le Cornu mit dieser Mannschaft seine Politik jetzt durchsetzen kann.
Premier Le Cornu kann sich nicht auf die Unterstützung einzelner Fraktionen verlassen. Die Sozialisten etwa fordern, dass er die Rentenreform umgehend und vollständig auf Eis legt. Einige kleinere Fraktionen aus dem Mitte-Rechts-Lager wollen ihre Unterstützung von seiner Regierungserklärung Mitte der Woche abhängig machen. Und die bisherigen Partner, die konservativen Republikaner, sind total zerstritten und uneins über ihren Kurs. Außerdem drohen der rechtsnationale Rassemblement National und die linksradikale La France Insoumise mit einem Misstrauensantrag gegen Le Cornu, dem sich auch noch andere Fraktionen anschließen könnten.
Durch Einsparungen von 2 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenkassen will Bundesgesundheitsministerin Warken die Beiträge der Versicherten stabil halten. Das hat sie am Abend in der Sendung Bericht aus Berlin im Ersten gesagt. Wenn das Paket beschlossen werde, empfehle die Regierung einen stabilen Zusatzbeitrag. Auf die Frage, ob es trotzdem teurer werden könnte, sagte Warken.
Nein, wir haben uns innerhalb der Regierung darauf verständigt, dass die Beiträge stabil bleiben müssen, um die Bürger einerseits nicht mehr zu belasten, um Arbeitgeber nicht mehr zu belasten, auch um den Faktor Arbeit nicht teurer zu machen. Das ist dann wiederum wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Aber vor allem haben wir die Bürgerinnen und Bürger im Blick. Deswegen soll der Beitrag stabil bleiben, die Beiträge, und das tun sie auch.
Am Mittwoch sind die Kosten des Gesundheitssystems Thema im Bundeskabinett. Außerdem berät an dem Tag der Schätzerkreis der Krankenkassen. Er gibt der Regierung eine Empfehlung, wie sich die Beiträge im nächsten Jahr entwickeln sollten. Die Bundesregierung will nach einem Pressebericht auslosen lassen, welche jungen Männer gemustert werden und damit für den neuen Wehrdienst in Frage kommen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet über einen solchen Kompromiss von Union und SPD. Aus der Nachrichtenredaktion Bettina Kozana.
Das Losverfahren soll demnach zum Einsatz kommen, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, die für diensttauglich befunden werden. Vorbild dafür sei Dänemark. Das Land hat eine allgemeine Wehrpflicht, aber nur ein kleiner Teil der Jahrgänge wird eingezogen. Der Vorteil des Losverfahrens sei, dass sich die Zahl der Musterungen begrenzen lasse. Jetzt fehle nur noch die Information von Verteidigungsminister Pistorius, wann die Bundeswehr wie viele Wehrpflichtige brauche. Im Januar soll die Wehrdienstreform in Kraft treten. Das Gesetz muss aber noch durch den Bundestag. Zuletzt war die erste Lesung verschoben worden, weil Union und SPD noch Redebedarf hatten.
Tropische Korallenriffe wird es in Zukunft laut Klimaforschern kaum noch geben. Die Wissenschaftler haben einen internationalen Bericht zu sogenannten Klimakipppunkten veröffentlicht. Dabei geht es um Veränderungen, die erstmal eingetreten, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Janina Schreiber berichtet.
So könnten große Teile von Korallenriffen in den Tropen schon ihren Kipppunkt überschritten haben. Laut Forschenden liegt der bei einer Erderhitzung von 1,2 Grad. Zum Vergleich, aktuell ist die Welt bereits eine 1,4 Grad wärmere. Der Bericht geht außerdem davon aus, dass wir bis zum Jahr 2035 auch die 1,5 Grad Marke überschritten haben. Der Bericht zeigt aber auch positive Kipppunkte auf. Das sind vor allem Veränderungen in der Gesellschaft, die das Potenzial haben, die Klimaerhitzung abzumildern. Zum Beispiel seien erneuerbare Energien in den meisten Teilen der Welt schon heute günstiger als fossile Brennstoffe. Elektrofahrzeuge verdrängten Benzin- und Dieselfahrzeuge immer mehr von den Straßen.
Eine in dieser Hinsicht ebenfalls positive Entwicklung gibt's in Hamburg. Die Stadt soll 5 Jahre früher als bisher geplant klimaneutral werden. Beim Volksentscheid der Hamburger Zukunftsinitiative stimmten 53,2% dafür, dass die Hansestadt bereits 2040 klimaneutral werden soll. Der zweite Volksentscheid zum bedingungslosen Grundeinkommen ist dagegen gescheitert. Klaus Blättner von der CDU ist der neue Oberbürgermeister von Ludwigshafen. Der 57-jährige Hochschulprofessor gewann am Abend die Stichwahl mit 58,5% der Stimmen. SPD-Kandidat Jens-Peter Gotter kam auf 41,5%. Frank Schumann berichtet.
Von Anfang an lag CDU-Kandidat Klaus Blättner vorn, der auch den ersten Wahlgang vor 3 Wochen mit gut 41% der Stimmen für sich entschieden hatte. Der 57-Jährige wird am 1. Januar 2026 das Amt der parteilosen Jutta Steinruck übernehmen. Die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil der AfD-Kandidat Joachim Paul nicht zur Wahl zugelassen wurde, weil der Wahlausschuss Zweifel an seiner Verfassungstreue hatte. Paul kündigte an, gegen das Ergebnis der Wahl juristisch vorzugehen.
Rund 4,2 Millionen Menschen haben in den vergangenen 2 Wochen das Cannstatter Volksfest besucht. Das teilte der Veranstalter in Stuttgart mit. Das sei eine positive Bilanz des zweitgrößten Volksfestes der Welt. Aus Stuttgart, Sophia Volkhardt.
Das sind rund 400.000 Gäste weniger als 2024. Aber wegen der nicht optimalen Wetterverhältnisse sei das trotzdem ein gutes Ergebnis, so Kroll. Auch Wirtesprecher Werner Klaus zeigte sich zufrieden. Manche Wirte konnten zulegen, manche hatten zwar auch etwas weniger Umsatz, aber das sei auch der wirtschaftlichen Lage geschuldet. Allerdings habe man in diesem Jahr eine Zunahme der Aggression, vor allem gegen die Polizei, beobachtet, so der Leiter des zuständigen Polizeireviers, Jörg Schiebe.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Tag beginnt überwiegend grau mit Nebel und dichten Wolken. Hier und da nieselt es etwas. Etwas freundlicher wird es im südlichen Baden-Württemberg. Hier scheint phasenweise die Sonne. Wir bekommen heute maximal 12 Grad auf der Albhochfläche und bis 18 Grad in der Vorderpfalz und am Oberrhein. Der nordöstliche Wind frisch zum Teil böig auf. Morgen und am Mittwoch ähnlich mit Sonne, Wolken und Nebel. Aber insgesamt etwas mehr Sonne als heute. Und dazu bleibt's ähnlich mild.
SWR aktuell. Hintergrund.
Schriftsteller, Promis, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und ganz viele Bücher. Diese Woche findet in Frankfurt wieder die Mega-Veranstaltung Buchmesse statt. Wir fragen in unserer Serie, welchen Stellenwert Lesen und Schreiben noch hat. Warum ist Lesen gesund? Wie können Eltern ihre Kinder vom Handy weg und zum Buch hinlocken? Und werden Bücher irgendwann nur noch mit KI geschrieben? Das alles in unserer Serie Lesen lohnt sich. Und zum Start geht's heute darum, warum es überhaupt wichtig ist zu lesen und was da im Hirn passiert. Ich habe darüber gesprochen mit Andrea Bertschi-Kaufmann. Sie ist emeritierte Leseforscherin an der Pädagogischen Hochschule in der Nordwestschweiz und der Uni Basel. Frau Bertschi-Kaufmann, was passiert denn in meinem Gehirn, wenn ich Bücher oder Artikel lese?
Sehr viel. Hirnphysiologie und auch Kognitionspsychologie haben uns das ganz klar aufzeigen können. Wenn Sie an all das denken, was wir im Leseprozess aktivieren. Wir erkennen Buchstaben, ordnen denen Laute zu, erkennen Wörter, ordnen denen Sinn zu. Wir erkennen Zusammenhänge im Text, sogenannte Kohärenz. Wir beziehen das, was wir gelesen haben, auf eigene Erfahrungen, aber auch auf die Welt außerhalb des Textes. Wir erkennen in einem Text, worum es möglicherweise fortlaufend gehen wird. Und wir haben Erwartungen in Bezug auf das Nächstfolgende. Diese Erwartungen müssen wir überprüfen beim Lesen, um nicht irre zu gehen, in die falsche Richtung zu gehen. Also ständig geht es darum, Hypothesen zu bilden, diese aber auch zu überprüfen. Wir müssen einen Text beurteilen auf dessen Wahrheitsgehalt oder Authentizitätsgehalt. Wir müssen also kritisch lesen. Wir müssen Texterfahrungen einordnen in das, was wir bereits kennen. Also es sind ganz viele Teilprozesse, die letztlich dazu führen, dass Leser Leser sind und Leserinnen Leserinnen sind.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, wir müssen beim Lesen wirklich sehr intensiv auch mitdenken. Ja. Wenn wir nun in einer Welt leben, in der KI immer wichtiger wird, mit der man sich ja Texte auch einfach mal zusammenfassen lassen kann, die einem also einige Denkschritte da auch abnimmt, wie könnte das unser Lesen möglicherweise verändern?
Zum einen ist natürlich KI ein wunderbarer Service, um das nicht gleich von Anfang an zu verteufeln. Es ist ein wunderbarer Service, weil KI uns auf viele Texte aufmerksam macht, auf die wir vielleicht selber gar nicht gestoßen wären. Zum anderen aber ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich von Zusammenfassung zu Zusammenfassung springen kann und den Text dahinter je nachdem gar nicht mehr zur Kenntnis nehme. Das ist im einen Fall sehr alltagsfunktional und praktisch und im anderen Fall ein Verlust. Und das heißt, wenn ich KI klug nutzen will, muss ich mit beurteilen können, lohnt es sich da aber doch, das Original auch noch hervorzunehmen. Und was wir ja auch wissen, KI fasst immer nur so zusammen, wie es irgendwo algorithmisch schon hinterlegt ist. Also das heißt, ich bin da immer in sehr großräumige Prozesse eingebunden, die ich selber direkt nicht beeinflussen kann. Von daher ist es eine Chance und gleichzeitig ist es vor allem für diejenigen eine Chance, die den Überblick über ein Thema haben und beurteilen können, wo könnte es sich aber lohnen, da noch direkt sich mit den Quellen zu befassen.
Sagt die Leseforscherin Andrea Bertschi-Kaufmann. Morgen geht's in unserer Serie Lesen lohnt sich dann um die Frage, wie man in unserer heutigen Welt Kinder zum Lesen bringt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die deutschen Geheimdienste äußern sich heute zur angespannten Sicherheitslage im Land. Einmal pro Jahr werden die Spitzen von Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischem Abschirmdienst öffentlich im Bundestag befragt. Markus Sambale berichtet.
Dabei könnten die Drohnensichtungen der vergangenen Wochen zur Sprache kommen, auch die Sabotageangriffe auf die Bahn und auf Stromnetze. Es wird wohl um die Gefahr durch Spionage gehen und darum, wie Extremisten die Demokratie bedrohen. Über geheime Details darf auch heute niemand öffentlich sprechen. Aber ein Gesamteindruck zur Sicherheitslage lässt sich schon ableiten aus dem, was die Spitzen der drei Geheimdienste sagen werden. Dabei sind Sinan Seelen, der neue Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Martin Jäger, der vor kurzem die Leitung des Bundesnachrichtendienstes übernommen hat, und Martina Rosenberg, die Präsidentin des militärischen Abschirmdienstes, der für die Gefahrenabwehr bei der Bundeswehr zuständig ist.
In Stockholm werden heute die letzten Nobelpreisträger des Jahres bekannt gegeben. Zum Abschluss verkündet die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittag, wer den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommt. Der geht nicht direkt auf das Testament von Alfred Nobel zurück, sondern wurde später von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Der Gemeinderat von Bad Wurzach entscheidet heute Abend über einen Antrag der CDU-Fraktion, aus dem Prüfprozess für ein mögliches Biosphärengebiet Oberschwaben auszusteigen. Das könnte eine folgenreiche Abstimmung werden, berichtet Martin Hattenberger.
Uns geht es um die Zukunft der Landwirtschaft in der Region, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Emina Wies-Zalkanowitsch dem SWR. Die Landwirte hätten schon jetzt Existenzängste und fürchteten künftig durch ein mögliches Biosphärengebiet Erschwernisse für ihre Arbeit. Auch Wirtschaftsunternehmen aus der Stadt würden sich negativ über die Auswirkungen des geplanten Biosphärengebiets äußern, so die CDU-Fraktionsvorsitzende. Mit diesen Ängsten ist Bad Wurzach nicht alleine. Auch andere Kommunen und Städte prüfen einen Ausstieg, darunter Horgenzell, Wolfegg und Bad Waldsee. Die Befürworter mahnen zur Geduld. Noch handele es sich nur um einen Entwurf. Der Prüfprozess laufe noch.
In Baden-Württemberg starten heute wieder Praktikumswochen für Schüler ab der 8. Klasse. Bis zum 31. Oktober können sie in Unternehmen unterschiedliche Ausbildungsberufe ausprobieren. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Ziel der Praktikumswochen ist es, dass Schülerinnen und Schüler mit Tagespraktika möglichst viele Ausbildungsberufe kennenlernen. Der erste Einblick in die Berufswelt ist nach Worten von Kultusministerin Schopper ein wertvolles Instrument bei der beruflichen Orientierung. Gleichzeitig profitierten auch die Unternehmen davon, weil sie potenzielle künftige Auszubildende kennenlernen. Die Praktikumswochen werden vom Wirtschafts- und Kultusministerium getragen und in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Arbeitgeberverband Südwestmetall, der IHK und dem Handwerk in Baden-Württemberg angeboten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Autobranche in Deutschland geht es schlecht. Viele Jobs sind in Gefahr und die Politik weiß bisher nicht so recht, wie sie darauf reagieren soll. Der Umweltminister traut sich heute in die Wildnis, raus in eine Autofabrik. Ein möglicherweise heikler Termin, findet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Bundesminister leben in einer Bubble in der Berlin-Hauptstadtblase. Da treffen sie fast nur auf andere Politiker. Kontakt zu normalen Menschen gibt es kaum. Daher ist es für Umweltminister Carsten Schneider heute ein besonderer Termin im VW-Werk Zwickau. Da könnte er auf Menschen stoßen, die bei VW arbeiten und vielleicht nicht allzu gute Laune haben. Das VW-Werk war nämlich gerade vorübergehend stillgelegt. Zu schlechte Geschäfte, vor allem mit E-Autos. Die Regierungsparteien sind sich ja nicht einig, wie sie zum EU-Verbrenner aus ab 2035 stehen. Da kann ein Zusammentreffen von Spitzenpolitikern mit eventuell gereizten Menschen Gefahren mit sich bringen. Oder sagen wir Anspannung. Um die Stimmung bei Mitarbeitern der Autoindustrie zu verbessern, muss sich die Politik etwas einfallen lassen. Was kann sie tun, um die Krise in der Branche abzumildern? Beim sogenannten Autodialog letzte Woche gab es keine Antworten darauf. Innerhalb der Bundesregierung geht es diese Woche weiter, wenn es gut läuft im Dialog, wenn es schlecht läuft im Streit.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.